Eine erneute Spielzeit hier bei Radio Potsdam, heute mit dem Schauspieler Hannes Schumacher. Herzlich willkommen. Hannes, erst einmal herzlichen Glückwunsch zur Premiere von 7,5 Brücken.
Danke.
Ah, das, ich merke, ein sehr gesprächiger Schauspieler. Gut, gehen wir doch erstmal komplett auf dieses Stück ein, bevor wir uns der Wiederaufnahme von unserer Paläste sind leer widmen. Eure Paläste sind leer, ja. 7,5 Brücken, sehr bezeichnend. Eigentlich, man erinnert sich an das Lied von Karat, über 7 Brücken musst du gehen. Potsdam verbindet das Festland mit 7 Brücken tatsächlich auch. Die halbe Brücke ist so nichts Halbes, nichts Ganzes, mehr oder weniger. Wie wird das in diesem Stück 7,5 Brücken denn dargestellt?
Wir haben lange überlegt, was diese halbe Brücke sein könnte. Es gibt eben eine halbe Brücke, die für die Brücken stehen kann, die es nicht mehr gibt. Die Brücken, die geplant wurden, aber nie umgesetzt wurden oder noch nicht umgesetzt wurden. Und die halbe Brücke steht aber auch ganz klar für die Verbindung, die nicht hergestellt werden kann. Eben eine halbe Brücke, die man baut, aber die Gegenseite kommt nicht entgegen und baut die halbe Brücke nicht. Und so ist eben nur eine halbe Brücke da und sie steht eben auch für all die Dinge, die eben nicht überbrückt werden können, für die es keine Verbindungen gibt. Aber den Versuch eben, sich auf die andere Seite zu begeben, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt für das Stück, ne? Eben zu verstehen, worum geht es der anderen Person, eine gewisse Art von Empathie, die dort aufgebaut werden muss, auch irgendwie entlang der Konfliktlinien, die es hier in dieser Stadt gibt. Das war dann für uns so die halbe Brücke, die wir immer versucht haben, auch fürs Publikum zu bauen und eben auch daran zu scheitern, eine halbe Brücke dazu zu bauen.
Lange Zeit war das ja im Prinzip die Klinikerbrücke, dann waren es im Prinzip 6,5 Brücken, weil die Klinikerbrücke ja tatsächlich die Verbindung in den Westen war, aber eben auch Stopppunkt für die Verbindung in den Westen. Habt ihr das auch irgendwie thematisiert?
Nein.
Okay. Jetzt war diese Arbeit ja eine außergewöhnliche Arbeit, weil es eben eine Auftragsarbeit war, eine Zusammenarbeit mit dem Regisseur Jan Neumann. Es gab also kein fertiges Stück, sondern ihr habt aus Ideen, aus Improvisationen und so weiter, habt ihr dieses Stück ja entwickelt. Wie war diese Arbeit?
Ja, ich kann also mal so ganz privat erzählen, dass ich so ein bisschen skeptisch gewesen bin. Gar nicht genau wusste, was ich über diese Stadt irgendwie erzählen wollen würde. Eben. Und die Überlegung für mich war so, was zeigt man der Stadtbevölkerung jetzt eigentlich? Was können die mitnehmen? Wo können die vielleicht auch eine halbe Brücke für sich innerlich bauen und sowas? Also das waren so Fragen, die mich sehr bewegten irgendwie, als wir anfingen. Und die habe ich auch also offen gestellt. Und Jan Neumann, der Regisseur, hat die also beherzt aufgenommen und sich diesen ganzen Fragen, also die wir also alle in uns trugen und dann veröffentlichten während der Proben, halt mit in die Arbeit genommen, in den Schreibprozess. Wir haben dann Personengruppen getroffen aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen, haben mit denen geredet, haben die kennengelernt, haben uns irgendwie inspirieren lassen von dem Werf oder von der Intensität, mit der sie über Dinge redeten. Wir haben natürlich die ganzen Informationen irgendwie aus deren Gesprächen mit rausgenommen. Wir haben uns mit der Stadtgeschichte natürlich sehr intensiv beschäftigt und gelesen und haben so halt, tja, eben auch eine halbe Brücke. Also ich habe meine halbe Brücke zu dieser Stadt gebaut und ein Interesse dafür entwickelt, was hier alles passiert ist, was hier alles zu finden ist und zu entdecken ist, was man nicht sieht, was irgendwie so unter der Oberfläche so ein bisschen auch schlummert. Und dann haben wir eben sehr viel improvisiert, haben Dinge, die wir erlebt haben, im Prinzip so ein bisschen reproduziert und nachgespielt. Und Jan hat eben aus diesen Improvisationen ein Stück geschrieben. Und das hat er uns dann vorgeschlagen und also diese Texte hat er uns gegeben und wir haben die gelesen und fanden die gut oder weniger gut. Wenn wir die weniger gut fanden, gingen die nochmal zurück in die Werkstatt. Dann haben wir die verfeinert und verbessert irgendwie, sodass wir alle zufrieden mit dem Entwurf waren. So, ne? Was könnte es sein? und das alles unter natürlich extremem Zeitdruck, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Es kommt dann doch also sehr viel zusammen, wenn man mal so in die Stadtgeschichte geht, wenn man versucht, alle Interessengebiete der SchauspielerInnen irgendwie aufzugreifen. Und eben, wir mussten uns dann entscheiden, Dinge rauswerfen und auch sehr, sehr schnell irgendwie sein, zum Ende vor allem hin, also bis in die letzte Woche hinein. Gab es neue Texte, die gelernt werden mussten?
Ich habe schon gelesen, dass ihr bis zur letzten Sekunde an den Texten gefeilt habt und denn die Soufflöse auch Teil der Inszenierung war und mitten auf der Bühne saß.
Genau, das ist so ein bisschen der Kompromiss, den man dann macht. Also, dass wir damit einfach umgehen, dass es natürlich eben jetzt keine perfekt durchgestellte und durchgebaute Inszenierung ist, sondern dass es eben ein Entwurf ist, dass es von uns kommt, dass es die Gedanken auch nicht bis zum Ende verfertigt sind oder sowas.
Hast du sowas schon mal gemacht?
Eine Stückentwicklung, glaube ich, habe ich noch nicht gemacht. Also so, dass man wirklich das Stück erfindet während des Arbeitens. Aber so schnell produzieren und Texte spät kriegen und sowas und improvisieren und erstmal mutig sein und das raushauen, das liegt mir sehr, das hat mir viel Spaß gemacht eigentlich. Ich kann so ganz gut arbeiten, so, weil letztendlich muss ich vertrauen, was der Regisseur dann irgendwie sagt, und er muss mir aber auch dann vertrauen, was ich dann daraus mache, und letztendlich müssen wir beide damit leben, was es dann am Ende ist.
Hat sich dein Blickwinkel auf Potsdam irgendwie verändert?
Ja, sehr, muss ich sagen. Also ich hatte wirklich, wie gesagt, ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang und hatte bis dato eigentlich immer ja das Gefühl, ich wohne hier, ich arbeite hier, aber es gibt eigentlich letztendlich kaum eine Verbindung in die Stadt hinein. Und über die Arbeit hinweg hatte ich wirklich das Gefühl, aha, ich lerne das kennen. Ich lerne die Menschen so ein bisschen kennen. Ich verstehe so, was hier so drin schlummert, was das Gemüt ist und so weiter. Und gehe jetzt auch wirklich so durch die Stadt, dass ich sage, ach, guck mal hier, das ist bestimmt. Also gerade, weil diese ganzen Kasernen zum Beispiel ja so ein Thema sind, dann gehst du durch die Stadt und erkenne, ach stimmt, hier, das sieht aus wie ein Militärgebäude. Das ist bestimmt eine von diesen vielen Kasernen, die man heute nicht mehr erkennt und wo heute einfach Menschen drin wohnen.
Die Garnisonkirche ist ja vor kurzem wieder aufgebaut worden, zumindest der Turm davon. Wird sicherlich auch thematisiert, und jetzt war ja dann 2 Tage nach der Premiere, war ja dann die Wahl, die Landtagswahl in Brandenburg. Genau das ist auch Thema. Es wird nicht tagesaktuell, habe ich gelesen, sondern es wird aber trotz alledem auch dieser Rechtsruck und das, was gerade hier passiert und was eben auch an der Garnisonkirche passiert ist, wird aber auch thematisiert, nachdem alles irgendwie ein bisschen lustig erstmal daherkommt. Ist das richtig?
Naja, man kommt da nicht drum rum, ne? Also alle, die wir getroffen haben eigentlich während der Entwicklungsphase, waren sehr auf Distanz, was eben diese Garnisonkirche angeht. Man nicht reinnehmen, auf gar keinen Fall, da will keiner mehr drüber reden. Die Brisanz, die dieser Konflikt hat, der schien die Leute also zu erschöpfen. Und eben bei dieser Matinee, Joachim Berger hat so einen Text, in dem das Wort einmal auftaucht. Und er las es also bei dieser Matinee vor, und im Publikum ging ein Stöhnen durch die Reihen. Oh nein, bitte nicht. Und er sagte dann im Text, er spricht es kurz an und sagt dann, aber nein, darüber reden wir nicht, das gibt nur Streit. Und daraufhin also ein großes Gelächter. Man kommt eben um diese Themen nicht rum, und auch weil es so präsent ist in der Stadt, ne? Aber es ist ein Abend über Potsdam, es ist ein Abend über die Geschichte von Potsdam, eben auch die aktuellere Geschichte von Potsdam, über die Menschen, die hier leben, und eben kein politischer Abend, ne? Er soll den Menschen was liefern, wo sie andocken können, eben, ne? wo sie irgendwie innerlich nicken können oder groß mit dem Kopf schütteln, wo sie sich drüber freuen können, wo sie drüber lachen können, auch über sich selber, oder wo sie auf Distanz gehen können und sagen, nee, so sehe ich das aber gar nicht, so fühle ich mich gar nicht. Ich finde, darum geht's, ne?
Also meinst du, dass es eher so ein tatsächlicher Abend für Potsdam ist, um ihre Stadt auch ein bisschen anders kennenzulernen und vielleicht auch von einer humoristischen Seite auszusehen?
Ja, wir können natürlich niemanden zwingen, aber ich denke also, dass der Abend für alle was zu bieten hat, ob sie sich jetzt irgendwie mit den dunklen Seiten der Stadt beschäftigen wollen oder auch einfach mal beherzt lachen wollen, ist da, glaube ich, für alle was dabei. Und ich finde, es ist ein ganz tollen Abend, den sollte man nicht verpassen.
Kommen wir zur Wiederaufnahme von Eure Paläste sind leer, All We Ever Wanted. Ein Stück, was vorher geschrieben wurde von dem österreichischen Autor Thomas Köck. Das ist jetzt auch ein Abend, der eine große Tiefe hat, indem er halt ein Weltbild präsentiert, was wir uns lieber gar nicht vorstellen wollen, oder?
Ja, der Abend startet eigentlich am so dunkelsten Punkt, ne? Also man startet eigentlich in der Dystopie. Alles ist im Arsch. Was machen wir eigentlich jetzt, beziehungsweise wie räumen wir das auf, wie arbeiten wir das auf, können wir von hier aus überhaupt weitermachen? Das sind so die Fragen, mit denen der Abend sich beschäftigt.
Ich denke dann immer gleich an Tschernobyl, wo nach diesem Atomunglück diese komplette Area weg war, also als völlig verseucht aufgegeben wurde, aber die Natur sich über die Jahrzehnte dieses Land wieder erobert hat. Jetzt wachsen dort Pflanzen, jetzt gibt es dort wieder Tiere, die es vorher nicht mehr gab. Denkst du, dass das so ähnlich ist? Habt ihr euch da irgendwie ein Beispiel auch dran genommen?
Nee, und zwar ganz konkret aus dem Grund, dass wir davon ausgehen, dass im Prinzip eine Weltelite ja überlebt hat und noch in den Trümmern im Prinzip wohnt. Also es ist nicht entvölkert. Also eine Tabula rasa, dass man also völlig neu anfangen kann und etwas Neues möglich ist, sondern eigentlich das, was der Kern dessen, was vielleicht mal dort gewesen ist, der besteht also irgendwie als dunkles Herz weiter und hat aber nicht mehr eben die eine Handlungsfähigkeit, sondern kreist so um sich selber. Ne? Das ist der ganz entscheidende Unterschied.
Wie geht es denn dann weiter nach dieser Dystopie, nachdem alles mehr oder weniger zerstört wurde? Wie kommt ihr dann weiter voran?
Ja, genau. Wie kommen wir dann weiter voran? Indem man also anfängt aufzuräumen. Ne? Wo haben wir angefangen? Man fängt also an, in der Geschichte zu suchen. Wo kommen wir her? Was macht das eigentlich aus, was wir jetzt sind? Und Thomas Köck bietet dort also die Kolonialgeschichte an im Amazonas. Dann bietet er also die Opiatkrise in den USA an, also einen Turbo-Kapitalismus, der im Prinzip die Ärmsten frisst. Und dann gibt es immer wieder diese Palastebene, die aus dieser Erinnerung quasi zurückspringt und reflektiert, was haben wir da eigentlich gemacht? So, ne? Und wie können wir überhaupt mit dem ganzen Ballast weitermachen? Ne? Und da durch diese Geschichte arbeiten wir uns durch, wie in so einem Steinbruch. Die Parlamente spielen eine Rolle. Ne? Wie konnten wir das also, wie konnten wir eigentlich zusehen, wie wir den Planeten zerstören und die Gesellschaft eigentlich zerbricht und nichts tun? Und am Ende versuchen wir sowas wie, einen optimistischen Ausblick daraus trotzdem irgendwie zu gewinnen. Ne? Weil man sich, also es geht wirklich sehr, es ist sehr düster, das Stück einfach. Ne? Und die Frage war dann schon irgendwie, was macht man jetzt da draus, ne? Also wie kann man überhaupt, wie kann man überhaupt weiterleben, ne? Wie kann man es vermeiden, sich den Strick zu nehmen und zu sagen, kommt Leute, wir hören auf, wir müssen aufgeben. So, ne? Was ist eigentlich das Gute an unserer Gesellschaft? So, ne?
Also es ist im Prinzip dann auch so ein politischer Diskurs von wegen Friede den Hütten, Krieg den Palästen?
Nee, das nicht. Also da wird keine so eine, es gibt nicht diese Oben-Unten-Kämpfe, so, ne? Zumal, also weil es das dagegen eigentlich gar nicht gibt, ne? Also es gibt keine Psychologie, ja sowieso nicht, aber keine psychologische Figur als Gegengewicht auftaucht und sagt, das glaube ich, das fehlt, ne? Es ist immer, bleibt immer in der Perspektive eigentlich von oben, so, ne? Und da auch von oben heraus wird es reproduziert.
Ist das auch dann der Grund, warum ihr relativ viele Passagen chorisch sprecht?
Ja, genau. Ich glaube, das ist der Grund. Also da geht es darum, einfach wirklich eine Psychologisierung zu vermeiden. Ne? Es geht um den Text. Es geht auch irgendwie in gewisser Weise um um diese Brachialität und Monumentalität des Textes, wenn man so sagen will. Ne? Der hat also schon Stärken eben, ne? Und durch den chorischen Vortrag wird das halt eben verstärkt, ne? Dass es eben nicht die Perspektive oder das Empfinden einer einzelnen Person ist, sondern dass es immer aus der Gemeinschaft irgendwie kommt. So, ich glaube, das ist der Entwurf, den Thomas Köck einfach vorschlägt, ne? Das sind wir. Und das finde ich also durchaus auch radikal letztendlich. Und da also, ja, wie gesagt, eben kaum eine Gegenstimme irgendwie dazwischen passt letztendlich.
Wie ist das für einen Schauspieler, der ja sonst immer so individualistisch unterwegs ist und sich Figuren erarbeitet und sagt so, ah, da habe ich jetzt einen Charakter gefunden und ich spiele den Charakter so und so. Wenn man dann dort steht und mit den Kollegen und Kolleginnen im Chor spricht, ohne halt wirklich einzeln aufzutauchen.
Ich empfinde das als gar nicht so einen Riesenunterschied, weil ich die Arbeit im Team ja immer irgendwie bereichernd finde. Also klar ist man, hat man auch mal Momente, wo man solistisch irgendwie agiert und so und aus sich selber schöpft, aber meistens versuche ich, die Situation schon zusammen mit der Kollegin oder dem Kollegen zu erarbeiten. Das ist ja eigentlich das Tolle am Theater, dass man es immer zusammen macht als Gruppe irgendwie, ne? Und von unten guckt jemand zu, der dann auch noch seinen Senf dazu gibt. Und wenn man jetzt also chorisch arbeitet, wird es fast auf irgendeine Art und Weise sogar noch verstärkt dadurch, dass man sich noch, also man muss nicht nur rein von, also physikalisch sich mehr aufmachen. Das heißt, irgendwie im Blick, alle KollegInnen im Blick behalten, wo sind sie, wo kommt der Atemimpuls oder so, sondern auch so ein bisschen peripheres Sehen, Wahrnehmung und sowas, Instinkte und sowas. Das alles muss total wach sein, damit man die Stimmung im Raum wahrnimmt, dass man auch merkt, okay, hier kann ich, muss ich mal ein bisschen dazu arbeiten oder hier falle ich jetzt ab oder wir haben jetzt hier so einen gemeinsamen Impuls, den müssen wir jetzt folgen und sowas, ne, dass man gemeinsam startet. Ich finde das eine total spannende Sache eigentlich irgendwie, dass man das zusammen erlebt und total wach sein muss. Mhm. Und das ist ja natürlich irgendwie also ein Drahtseilakt, ne? Mhm. Weil also das technisch extrem schwierig ist. Du hast keine Zeit, dich irgendwie emotional da reinzuarbeiten oder irgendwie noch drüber nachzudenken. Habe ich das jetzt irgendwie, wie sage ich denn den nächsten Satz? Sondern man wird reingeschmissen, weil man merkt, ah, der ist schon oder die ist schon so weit und dann geht's los halt, ne? Und so ist es technisch, also extrem herausfordernd und macht aber auch totalen Spaß.
In der griechischen Tragödie war der Chor ja immer so das Außenstehende, was das Ganze nochmal kommentiert hat. Ist das bei euch jetzt auch so, in den eure Paläste sind leer?
Ist ja nicht nur das Außenstehende, das von außen kommentiert, sondern ja auch teilweise wirklich eine richtig stark agierende, eigenständige Figur, ne? Bei den Persern ist es der Rat der Weisen, die im Prinzip ja verzweifeln daran, dass so eine Königselite irgendwie dort gerade einen Fehler gemacht hat. Oder bei den Eumeniden, dem dritten Teil der Orestie beispielsweise, ist es ja so eine Chor, die den Orest dort verfolgen. Also sind immer auch welche mit einer eigenen Haltung. So, ne?
Sie treiben ja meistens. Also eigentlich sind Sie ja dafür verantwortlich, dass Orest in den Tod geht.
Genau. Und bei uns ist es genau richtig. Wir haben ja auch Christine Mutwill als im Prinzip nochmal ein singuläres Wesen, was aus dem Chor heraus immer auch wieder heraustritt. Und nochmal anders als eine Projektionsfläche vielleicht gilt für eine Person tatsächlich, die sich nochmal auf so eine persönliche Art und Weise vielleicht damit auseinandersetzt, was der Chor auch immer wieder sagt. So, ne? Da gibt es schon so eine Reibung und da ist es tatsächlich wie so in so einer griechischen Tragödie eben, ne? Dass so ein Chor eine Person vor sich her treibt oder der Person so ein bisschen Futter gibt irgendwie. Genau, das stimmt schon. Da gibt es tatsächlich so eine Anleihe an die griechische Tragödie.
Und wie habt ihr das gemacht? Es gab ja den Regisseur Einar Schläf, der den Chor häufig eingesetzt hat in seinen Stücken mit Dirigent. Habt ihr auch einen Dirigenten dabei oder macht ihr das mit einem Anatmer sozusagen? Das heißt, eine Person im Chor ist dafür verantwortlich, dass alle gleichzeitig den Einsatz finden durch einen
Nee, also das haben wir tatsächlich versucht zu vermeiden, ein großes. Und auch einen Dirigenten gibt es nicht. Und natürlich haben wir im Ensemble mit dem Regisseur Moritz Peters zusammen diese Texte quasi, ja, orchestriert oder wie sagt man das, ne? Also wir haben da quasi eine Fassung draus gemacht, dass man weiß, okay, hier bräuchten wir eine längere Pause, um dem Gedankengang zu folgen oder sowas, ne? Das gibt es schon, so eine Absprache. Und letztendlich, wie gesagt, es ist dieses Macht führt letztendlich dazu, dass man sich so ein bisschen auf sichere Ufer so rettet. Ne? Ich weiß dann, aha, wenn da der Atmer kommt, dann kann ich einsetzen. Und man spannt so innerlich so ein bisschen ab. Wenn ich das nicht weiß und weiß, das ist ein Impuls, der gemeinsam aus der Gruppe kommt, dann ist man halt immer dazu aufgefordert, wach zu bleiben, dran zu bleiben, auch an der Arbeit irgendwie mit dem Text. So. Und man merkt dann auch, weil der Abend geht ja schon auch mehr als 2 Stunden, wenn ich mich richtig erinnere, dann zum Ende hin, es wird immer wackeliger halt einfach, weil tja, die Energie ist halt an irgendeinem Punkt auch einfach erschöpft. Man ist auch erschöpft von dieser permanenten Herausforderung und dann fällt mal einer raus und dann springen aber die anderen ein. Also so retten wir uns auch gegenseitig durch den Abend irgendwie. Das ist eine tolle Ensemblearbeit dann, ne?
Was für eine Arbeit macht dir mehr Spaß? Halt so eine Stückentwicklung, wo du selbst gefordert bist bei den Proben, um halt Texte zu erarbeiten oder halt ein vorgegebenes Stück mit einem Regisseur, wo man sagt so, hier, das machst du, du bist die und die Rolle.
Na, mir macht am meisten Spaß, wenn die Dinge eigentlich sich weiterentwickeln, wenn die sich ausformen, wenn man merkt, okay, hier fehlt noch was, da bauen wir noch ein bisschen an und sowas, dass der Prozess also offener ist. Ne? Das kann natürlich in so einem festgeschriebenen Stück auch passieren, ist aber in so einer Stückentwicklung halt viel mehr möglich. Ich hatte jetzt also eigentlich eine schöne Zeit während der Proben. Weil ich merke auch hier, es gibt Raum. Es gibt auch Raum für meine Ideen. Es gibt auch eine Grenze irgendwann. Aber ich bin erstmal aufgefordert dazu, immer mitzuarbeiten. Und in so einem Stück ist das manchmal eben nicht gegeben. Ne? Auch allein schon durch die Rollenverteilung ist das ja oft manchmal nicht gegeben. Ne? Wenn du eine kleine Rolle hast, dann weißt du, okay, ich bin wahrscheinlich dann irgendwann fertig mit der Arbeit. Ich glaube, die 5 Sätze habe ich bis zum Premierenabend drauf. So, es kann passieren jetzt. Ne? Ist ja auch, irgendeiner muss den Job ja letztendlich auch machen. Ne? Und es ist ja auch nicht so, dass diese Rollen dann unwichtig sind. Aber da merke ich schon, dass es an irgendeinem Punkt gibt es dann schon den Moment, dass ich denke, ich kann jetzt hier nicht weiterarbeiten. Ich stehe so ein bisschen auf Halt, weil ich merke, die größeren Parts, die größeren Rollen, die müssen jetzt noch ein bisschen arbeiten, die haben noch einen Weg. Und ich warte jetzt eigentlich, bis es fertig ist. Und das ist manchmal also ja doch, das ist dann schon so, dass es dann weniger Spaß macht.
Ne? Jetzt ist, eure Paläste sind leer, All We Ever Wanted, eine Wiederaufnahme. Das Stück habt ihr letztes Jahr schon gespielt oder in der letzten Spielzeit schon gespielt. Jetzt spielt ihr es am 3. Oktober wieder. Oh Gott, am Platz der Einheit, genau, am Platz der Einheit, am Tag der Einheit. Wie ist das denn jetzt, nachdem das so mehrere Wochen gelegen hat? Dann habt ihr wahrscheinlich eine Wiederaufnahmeprobe. Hast du denn Angst, dass vor allem bei solchen chorischen Sachen das Dingen sich dann so verschoben hat, dass es schwierig ist, wieder zusammenzusetzen?
Bei dem Stück jetzt ganz konkret ja, tatsächlich. Ist doch sehr durch das Durchtakten dieser Chöre war das halt wirklich also ein Aufwand, das zu lernen einfach. Ne? Dann gab es Änderungen und so weiter und so fort. Also es war ein langer Weg irgendwie. Aber wir haben halt ein Durchsprechen, wir haben eine Wiederaufnahmeprobe und dann haben wir am 3. die Vorstellung. Ich vertraue darauf, dass das klappt. So blöd es klingt, ich glaube da einfach dran. So, ne? Ich bereite das vor, ich lerne, werd mich da jetzt übers Wochenende ransetzen und das lernen oder das wieder. Und ich glaube einfach daran, dass das in der Mitte irgendwie sich schon wiederfinden lässt. Und das ist ja meistens auch so. Es ist erstaunlich, was alles irgendwie so im in der Schlacke im Körper so drin bleibt. Das wird lustig am Montag werden, wenn wir uns alle wiedersehen.
Der Körper ist dann doch immer schlauer als das Gehirn, nicht wahr? Nee. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Hannes Schumacher, für das Gespräch der Spielzeit hier bei Radio Potsdam über 7,5 Brücken und die Wiederaufnahme von Eure Paläste sind leer, All We Ever Wanted.